Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben es gehört, nun ist er also aufgefahren gen Himmel. Jesus, der Geliebte und Erwartete, der Todgeglaubte und Auferstandene. Nun ist er zurückgekehrt zu seinem Vater, dem Gott Israels und unserem Gott. Und seine Jünger, wir haben es ebenfalls gehört, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Ich habe diese Freude, ehrlich gesagt, nie so ganz verstanden. Wieso können sie sich darüber freuen, dass er nun wieder weg ist? Und diesmal, so sieht es aus, wirklich endgültig. Die Erlebnisse der letzten Wochen waren doch dramatisch genug. Gerade 6 Wochen ist es her. Da saßen wir mit ihm zusammen beim Passamahl, feierten die Befreiung Israels, haben geglaubt, dass nun die ganz große Offenbarung unmittelbar bevorsteht und er sich ganz Jerusalem und ganz Israel zeigen wird als der Messias und der König. Erlebt haben wir das Gegenteil. Am Kreuz hing er wie der schlimmste Verbrecher und die meisten von uns hatten nicht die Kraft, bis zum Ende bei ihm zu bleiben. Was für ein Entsetzen! Und dann plötzlich hieß es, er ist wieder auferstanden. Und nachdem wir das halbwegs begriffen hatten und er sich uns auch wirklich gezeigt hatte, haben wir uns gefreut. Da haben wir uns gefreut, tatsächlich, überschwänglich. Nun kann uns nichts mehr trennen, so dachten wir. Nun sind wir mit ihm zusammen für immer und das Leben ist wunderbar, dachten wir. Und nun, weg ist er. Und diesmal so richtig weg. Kein Leichnam, den wir beweinen können, kein Grab, an dem wir trauern können, nichts. Nur die Verheißung des Heiligen Geistes, den er uns senden wird, was wir uns im Moment aber noch nicht so richtig vorstellen können. Was soll ich mit einem Geist, den ich nicht sehen und nicht fühlen kann? Nein, freuen kann ich mich heute nicht. So hätte ich wohl gedacht, wenn ich damals eine der Jüngerinnen gewesen wäre, und so denke ich auch heute an jedem Himmelfahrtstag. Und an jedem Himmelfahrtstag denke ich an eine Frau, der ich vor vielen, vielen Jahren begegnet bin. Sie war eine geistliche Lehrerin, eine Vertraute für mich und für viele andere auch. Und dann starb sie, ganz plötzlich und viel zu früh. Sie hatte sehr viele Menschen begleitet auf der Suche nach einer gelebten Frömmigkeit, nach einer wirklich lebendigen Gottesbeziehung. Sie war für uns ein Vorbild für ein Leben, ja, eben nicht nur mit Gott, sondern in Gott. Als sie starb, war der Schmerz für viele überwältigend. Sie fühlten sich alleine gelassen und wirklich unversorgt in ihrem Bedürfnis nach Gespräch, nach Führung, nach Begleitung. Eine von diesen so Trauernden erzählte mir, wie sehr sie es nun bedauere, dass sie sich nun nicht mehr zum Gespräch und zur Meditation mit den anderen treffen könnte, obwohl doch alle ganz nah beieinander wohnten. Da erschrak ich und fragte sie, ja, warum macht ihr denn nicht einfach weiter? Da hat die Frau euch so viel beigebracht, euch so viel geschenkt und anvertraut und ihr sitzt da und jammert, wie verloren ihr seid. Fangt doch an. Trefft euch doch einfach weiter und tut, was sie euch gesagt hat. Ich war zornig, weil mir plötzlich klar wurde, dass da eine Entwicklung abzubrechen drohte, die doch gerade erst beginnen sollte. Und das hätte die, um die jetzt alle trauerten und die sich darüber fast aus den Augen verloren, sicher nicht gewollt. 3 Wochen später traf ich diese trauernde Frau wieder. Sie lächelte mich an. Es gäbe jetzt tatsächlich eine kleine Meditationsgruppe, die da weitermacht, wo sie so schmerzhaft unterbrochen worden waren. Es ginge ihnen gut und sie hätten festgestellt, dass sie tatsächlich inzwischen selbst weitergehen konnten. Dankbar und immer noch traurig dachten sie an ihre Lehrerin zurück, aber sie waren nicht mehr abhängig von ihr und sie waren nicht mehr gelähmt in ihrer vermeintlichen Verlassenheit. Sie nahmen das Erbe an. Und genau dazu sind wir aufgerufen, wenn Christus selbst uns heute in die Verantwortung ruft. Lasst uns doch einfach anfangen und tun und immer wieder tun, was er uns gelehrt und geboten hat. Schaut doch nicht nur in den Himmel, ihr Menschen von Jerusalem, ihr Männer und Frauen im Berliner Dom, ihr Menschen aus Berlin, aus Hamburg und München, aus China und Russland, ihr Menschen in Amerika und in Syrien und in Afrika und überall auf der Welt. Lasst uns doch um Himmels Willen endlich anfangen zu tun, was er uns zumutet und zutraut und anvertraut. Lasst uns predigen in seinem Namen, heilen und trösten, ermahnen und beten und vor allem lasst uns endlich einander so annehmen, wie er uns angenommen hat. Lasst uns miteinander mit all unserer kleinen Kraft für den Frieden in unserer Welt einstehen. Lasst uns den Schrei der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen, wenn sie uns an jedem Freitag zurufen: Wir brauchen doch euch. Wir brauchen euch, ihr Eltern, ihr Lehrer, ihr Professorinnen und ihr Ausbilder. Bitte stellt euch doch endlich zu uns und straft uns nicht dafür, dass wir versuchen, unser Leben und unseren Planeten zu retten. Lasst uns doch den Menschen helfen, die zu uns kommen über das Meer, so wie vor nicht einmal 3 Generationen deutsche Menschen über das Meer geflohen sind, nach Amerika und nach England oder zu Fuß in die Schweiz und nach Polen. Und wie viele von diesen deutschen Flüchtlingen wurden damals auch nicht aufgenommen und heute weinen wir um sie. Aber heute sind wir es, die anderen retten können, weil wir wissen, wie schlimm es ist, wenn man fliehen muss und nicht aufgenommen wird. Also lasst es uns doch bitte tun. Und vor allem, lasst nicht zu, dass unser Land und unsere Welt vergiftet wird durch Hass und Lüge. Wir können nur miteinander leben oder gar nicht. Und das ist der Weg, den er uns gewiesen hat. Und ja, das klingt anstrengend. Das klingt nach viel Arbeit und wenig Ruhe. Und wenn wir nicht aufpassen, klingt es auch ein bisschen nach Selbstüberschätzung. Wie gut also, dass es in dieser großen und umfassenden Berufung, die an uns ergeht, an diesem Tag heute, dass es in alledem auch Orte wie diesen hier gibt. Orte, in denen wir uns vergewissern dürfen, in wessen Namen wir das tun, was wir tun. Orte, in denen wir zwischendurch ausruhen und einfach hören, singen und beten dürfen. In denen wir traurig sein dürfen über Abschied und Verlust. Orte, an denen wir klagen können, wenn wir uns von Gott und der Welt verlassen fühlen und uns darin bergen, wie in einem Vater- oder in einem Mutterschoß. Orte also wie dieser prachtvolle Berliner Dom. Immer schon haben Menschen solche Orte geschaffen zur Ehre Gottes und zum Leben für die Menschen. Auch der große König Salomo, einer der Söhne Davids, hat im 10. Jahrhundert vor Christus einen Tempel, und zwar den ersten Tempel in Jerusalem gebaut. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatten die Israeliten nun einen gemeinsamen Ort, an dem sie bleiben konnten. Und der Gott Israels sollte am besten gleich mit dort bleiben, denn dessen Wohnung sollte es sein. Und so hatte man denn nun alles: ein Land, eine Hauptstadt, einen Tempel und einen Gott, der darin wohnte. Sehr bequem. Allein der weise König Salomo erkannte, dass wir immer beides brauchen: den sicheren Ort und den mutigen Weg. Salomo hat schon damals erkannt, dass nichts und niemand unseren Gott festhalten, einfangen, in einem Haus ansiedeln kann. Jeder Tempel, jede Kirche, jede Moschee und jedes Heiligtum ist für uns Menschen gebaut. Und wenn Gott will, wird er uns darin begegnen. Oder er zieht es vor, uns durch den Mund eines streng riechenden Bettlers anzusprechen, den wir nachher oder morgen in der S-Bahn treffen werden. Unser Gott ist und bleibt unverfügbar. Salomo wusste das, und in dem Weihegebet, in dem er den ewigen Gott um Segen für den neuen Tempel bittet, sagt er, und das ist unser Predigttext für den heutigen Tag, ich lese aus dem ersten Buch der Könige. Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesen Tage. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Ja, du unser Gott, kein Haus kann dich fassen, kein Tempel und kein Dom. Aber unseren Gebeten neigst du dich zu und wohnst bis heute in den Lobgesängen Israels, die auch unsere Lobgesänge, unsere Klagen und unsere Bitten geworden sind. Und du gehst hinaus mit uns in alle Welt, auf die Straßen unserer Stadt und in die Häuser derer, die einsam sind. Und wir werden geborgen sein in deinem Wort, das du uns verheißen hast. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Amen. Und die Liebe Gottes, die größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.